Ein vertraulich Spezial heute, denn es kommt nicht aus der Bild-Politikredaktion, sondern aus unserer Schwester-Politikredaktion Politico, Teil des Axel Springer globalen Netzwerks. Aber natürlich auch da mit dem Blick hinter die Kulissen, nur diesmal nicht in Berlin, sondern im Weißen Haus in Washington. Dasha Burns verrät. So lief das große Interview mit US-Präsident Donald Trump. Es ist Dienstag, der 9. Dezember. Ich bin Thomas Kausch und da ist sie zugeschaltet aus Washington. Dasha Burns, die Politico-Chef-Korrespondentin im Weißen Haus, die Donald Trump interviewt hat. Dasha, der US-Präsident ist kein Freund der kritischen Medien. Ihn zu interviewen ist eine echte Herausforderung. Wie war es für dich?
Well, Thomas, thank you so much for having me on the program.
Thomas, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Und es ist immer eine Dichotomie mit dem Präsidenten, die mich immer fasziniert hat. Denn auf der einen Seite ist er schon kritisch gegenüber den Medien, auf der anderen Seite ist er aber der vielleicht zugänglichste Präsident, den ich jemals erlebt habe, wenn es um Medienkontakte geht. Er ist also durchaus dabei, uns zu kritisieren, aber er hat auch den Willen, sich mit uns hinzusetzen, mit uns zu sprechen, Fragen zu beantworten und ist nicht jemand, der immer nur strikt sich an seine Liste an Themen hält. Wenn er spricht, dann spricht er darüber, was ihm gerade durch den Kopf geht. Und deswegen ist ein Interview mit diesem Präsidenten im Besonderen so faszinierend, denn man weiß einfach nicht, wo er wohl hingehen wird in seinen Argumenten. Und bei der Vorbereitung für dieses Interview, da können wir auch noch mal im Detail drüber sprechen, da hatten wir tatsächlich die klügsten Köpfe bei uns in der Redaktion, die ihre Fragen formuliert haben. Aber ich selbst musste mich immer daran erinnern, da einfach zu sitzen und vor allem zuzuhören und zu versuchen, zu verstehen und dann bei den Punkten nachzuhaken, die vielleicht sowohl für Amerikaner und Amerikanerinnen, aber auch für die Welt am wichtigsten sind.
Ganz genau, die Herausforderung ist ja, ihm kritische Fragen zu stellen, aber ihn gleichzeitig nicht zu verärgern.
There is a way to interview this president.
Ja, es gibt eine Art und Möglichkeit, ihn zu interviewen. Er hat nämlich keine Angst vor auch schweren Fragen. Es muss nur einfach respektvoll sein. Und wir haben letztlich ein sehr offenes Gespräch miteinander gehabt. Er hat wirklich den Willen gehabt, sich darauf einzulassen und hat dann sich zu einer Reihe von Themen geäußert. Und zwar auf eine Art und Weise, wie er das früher noch nicht gemacht hat, wie er nämlich Europa sieht, wie er auf den Krieg zwischen Ukraine und Russland blickt, wie er auf Venezuela schaut, Themen, die die Wirtschaft betreffen. Und er war dabei ziemlich offen. Und manchmal hat er tatsächlich auch ziemlich, sehr deutliche Worte gewählt, gerade wenn es um Europa geht. Das kann man von diesem Präsidenten einfach erwarten. Wenn er einmal in diesem Stuhl sitzt, dann sagt er auch, was er gerade denkt.
Dann schauen wir uns mal ein paar Statements an. Du hast gesagt, sehr offen, das kann man nur unterstreichen, zum Beispiel auf die Frage, was er von Europa hält, nämlich eigentlich gar nichts.
The resounding consensus in Europe right now is that they want to keep supporting Ukraine until they can win this war.
Until they drop, yeah.
Is that realistic in your view?
I mean, look, then they should support it. Europe is, I'm friendly with all of them. I mean, I like all of them. I have no real enemy. I've had a couple that I didn't like over the years. I actually like the current crew. I like them a lot. But they, and I know them very well. I know them really well. Some are friends, some are okay. I know the good leaders, I know the bad leaders, I know the smart ones, I know the stupid ones. You got some real stupid ones too. But they're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job.
I want to ask
they
you
talk
about
too
that.
Much and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. I mean, 4 years now it's been going on, long before I got here. This is not my war. This is Joe Biden's war. And in terms of America, it's a very sad thing. And the only reason I really care about it is because I hate to see young, beautiful people being killed. That's largely why I got involved. I mean,
es gibt auch ein paar richtig dumme Führungspersönlichkeiten in Europa, sagt Trump in seiner gewohnt unverblümten Art. Wen könnte er damit meinen, Dasha? Wer muss sich angesprochen fühlen?
Das ist eine gute Frage. Ich möchte jetzt dem Präsidenten keine Worte in den Mund legen, aber er möchte ganz deutlich sehen, wie Europa eine ganz andere Richtung einschlägt. Wir haben im Interview über die neue Sicherheitsstrategie seiner Regierung gesprochen und in dem Abschnitt über Europa geht es ja darum, auch eben einen Widerstand gegen die aktuellen Richtungsentscheidungen in Europa aufzubauen. Gerade im Bereich der Immigration möchte er Veränderungen sehen. Und er hat da in seinem Interview sehr, sehr direkt darüber gesprochen, welche, ja, eben beispielsweise Ansichten die Bürgermeisterin in Paris vertreten hat. Und einige der Hauptsäulen dieses Interviews waren für mich, erst einmal herauszufinden, wie weit dieser Präsident tatsächlich gehen würde, um tatsächlich sein Erbe in der Welt zu markieren. Er hat tatsächlich die Grenzen schon verschoben, das möchte er aber wohl noch weitermachen.
Ja, du hast es angesprochen. Trump hat in dem Interview gesagt, die europäischen Regierungschefs zerstörten Europa, vor allem wegen der Migrationspolitik. Da können wir auch noch mal kurz reinhören.
You can imagine some leaders in Europe are a little freaked out by your posture is and European.
No, they should be freaked out by what they're doing to their countries. They're destroying their countries.
Well, European and Council
and
President.
And they're people I like. Look, they're people I like. I get along with them. You know that. But they can't let this happen. And it gets to a point where you can't really correct it. There'll be a point, and it's very close to that point.
And what will that mean?
It will mean that they're no longer going to be strong nations.
Does that mean they won't be allies
anymore? Or they'll be, well, it depends, you know, it depends. They'll change their ideology, obviously, because the people coming in have a totally different ideology. But it's going to make them much weaker. They'll be much weaker, and they'll be much different.
Was müssen die Europäer da mitnehmen aus diesem Statement?
Das war schon wirklich beeindruckend für mich, gegenüber zu sitzen vom Präsidenten und ihn zu hören, wie er über Europa spricht und über Nationen, die so lange unsere Verbündeten waren, und dann tatsächlich in Frage zu stellen. Er spricht ja über die nähere Zukunft und er stellt in Frage, ob sie unsere Verbündeten bleiben können wegen der Veränderungen in diesen Ländern. Und ich glaube, das ist eine laute Warnung an Europa von diesem Präsidenten. Und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen es sehr viele Reaktionen darauf geben wird. Aber diese Regierung sieht den Kontinent radikal anders im Vergleich zu allen Vorgängerregierungen. Und nicht nur ist die Perspektive eine andere, sondern auch die Aktionen, die er plant, die Handlungen sind völlig unvergleichlich. Wenn es beispielsweise um die mögliche Unterstützung von politischen Kandidaten geht, von denen er meint, dass sie eher seiner Weltsicht entsprechen. Das liegt auf dem Tisch. Er spricht ja auch über die Unterstützung für Viktor Orban. Und es sieht so aus, als wäre er willens, da seinen Daumen auf die Waage zu legen, damit Europa seine Entwicklung verändert.
Ja, du hast ihn ja auch ganz konkret gefragt, ob er sich tatsächlich in europäische Wahlen beispielsweise einmischen würde. Orban hast du angesprochen. Wir hier in Deutschland fragen uns natürlich, wie weit er mit der extrem rechten AfD gehen würde, wie weit er die noch unterstützen würde. Was glaubst du, wie weit würde das gehen in den kommenden Jahren?
Ich glaube, er wird sehr aufmerksam verfolgen, was dort passiert. Er hat mir das auch gesagt, was da in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien passiert, in all jenen Ländern, wo es dann demnächst auch Wahlen geben wird. Und wenn er das Gefühl hat, dass die Dinge sich nicht in der Richtung entwickeln, in der sie sich entwickeln sollen, seiner Meinung nach, dann hat dieser Präsident vielleicht keinen großen Skrupel, das auch entsprechend bekannt zu machen und vielleicht auch eben da eine Rolle zu spielen. Wir haben schon den Vizepräsidenten J.D. Vance früher in diesem Jahr gehört, wie er das Signal herausgegeben hat, dass so etwas durchaus passieren könnte, dass der Präsident diese Regierung mehr oder eine größere Rolle spielen wollen, dabei den Europäern klar zu machen, was sich diese Regierung von Europa wünscht. Und wir werden da wahrscheinlich eben auch einen Anstieg seiner Beteiligung bei diesen Dingen sehen.
Dascha, ich spiele dir mal kurz vor, was der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz über die Einmischung der USA gesagt hat, nachdem die neue US-Sicherheitsstrategie bekannt wurde, in der das ja auch alles steht. Wir hören mal rein.
Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Dass, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt, das ist dokumentiert, das ist die neue Strategie der Amerikaner. Und da kommt natürlich America First besonders stark zum Ausdruck. Ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America First ist fein, aber America Alone kann nicht in eurem Interesse sein. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner.
So, das sind ganz klare, deutliche Worte auch des deutschen Bundeskanzlers. Die Amerikaner müssen die Demokratie in Europa nicht retten. Wenn das nötig wäre, können wir das auch schon selbst machen. Der deutsche Bundeskanzler hat sich ja um ein gutes Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten bemüht. Das sah am Anfang auch danach aus. Nach deiner Einschätzung, aus amerikanischer Sicht, auch bröckelt dieses gute Verhältnis schon langsam wieder?
Nun, der Präsident hat auch darüber gesprochen, dass er ja viele der europäischen Regierungschefs durchaus mag und dass er viele auch im Weißen Haus begrüßt hat oder begrüßen möchte und ihnen den roten Teppich ausrollen wird. Und er sagt auch, dass er eine gute Beziehung mit ihnen pflegen möchte. Was bedeutet nun gute Beziehung? Wenn diese Verbündeten, diese politischen Führungspersonen nicht der Richtung und dem Druck des Weißen Hauses folgen, da könnten vielleicht Risse entstehen. Und ich habe mit einem hochrangigen Berater gesprochen, und das war zu der Zeit, als der Friedensplan für die Ukraine erstmalig zusammengesetzt worden ist, dieser 28-Punkte-Plan, und der war noch nicht in der Ukraine vorgestellt worden. Und ich habe gefragt, was die Rolle bei Europa in diesem Plan war, und dieser Berater sagte zu mir, das ist uns eigentlich ein wenig egal, was die Europäer zu sagen haben. Es geht hier um Putin und um Zelensky. Das heißt, die Perspektive aus dem Weißen Haus, auch wie man sie in diesem Interview gehört hat, ist so, dass man Europa als schwach sieht und nicht als starke Stimme hinsichtlich dessen, was diese Regierung sich wünscht. Und all diese politischen Führungspersonen, Merz, Starmer und andere, müssen sich damit in den nächsten Monaten und Jahren dieser Regierung auseinandersetzen.
Trump hat sich an einer Stelle auch ganz konkret zu Deutschland und insbesondere zu Angela Merkel geäußert. Das hören wir uns auch noch mal kurz an.
I do think your approach to Europe is so different than any of your predecessors.
And I just want to see a strong Europe.
And this national security strategy, I mean, says a lot about the changes that you want.
But you have to understand, here's my approach to Europe. I want to see a strong Europe. When they allow millions of people to pour into their countries, many of these people are committing tremendous crimes. And again, look at Sweden. I'm not knocking Sweden. I love Sweden. I love the people of Sweden. But they go from a crime-free country to a country that has a lot of crime now. Look at Germany. Germany was crime-free, and Angela made two big mistakes, immigration and energy. But those two are beauties.
Ja, dass es vor 2015 keine Kriminalität in Deutschland gab, stimmt natürlich nicht. Aber wie wichtig ist das europäische und insbesondere ganz besonders das deutsch-amerikanische Verhältnis überhaupt noch für Donald Trump?
Nun, die Frage der Immigration, der Einwanderung ist von so grundlegender Bedeutung für die politische Agenda des Präsidenten hier in unserem Land. Und es ist auch ganz klar, dass er gerne Veränderungen in der ganzen Welt in dieser Hinsicht sehen möchte. Er hat schon gezeigt, dass er bereit ist, alle möglichen Machthebel zu nutzen, ob das nun Zölle sind, ob das andere Anreizsysteme oder Bestrafungssysteme auch finanzieller Natur sind, um politische Führungspersonen dazu zu bringen, ihm zu folgen. Und eben, die Migration, die Einwanderung ist eines dieser Themen. Ich war auch sehr nah dran, als seine Präsidentschaftskampagne lief. Und die Einwanderung war einer der großen Gründe, weshalb er glaubt, die Wahlen gewonnen zu haben, weshalb die Demokraten verloren haben. Und es ist eins der Top-Themen auf seiner Inlandsagenda. Und es war ganz faszinierend, ihn zu hören, wie er darüber spricht, dass er das nicht nur als Inlands-, sondern als globale Priorität betrachtet.
Sascha, zum Schluss noch in einem Satz. Wie war die Stimmung am Ende des Interviews?
Er hat uns, also das ganze Team, mich, die Produzenten, Produzentinnen, die ganze Crew ins Oval Office eingeladen. Und das ist natürlich umgestaltet worden nach seinen Vorgaben. Wir haben dort ein Gruppenfoto gemacht. Und er ist da tatsächlich sehr offen und heißt die Menschen willkommen, wenn sie denn erst einmal in seinen Räumen sind. Er war sehr respektvoll, sein ganzes Team war respektvoll. Und die ganze Sache schloss damit, dass wir alle natürlich sehr viele Nachrichten lesen und dann eben auch einen Einblick bekommen haben in die Klarheit seiner Vision zu Hause und in der Welt.
Hintergrundinformationen, ein Blick hinter die Kulissen im Weißen Haus und das neue amerikanisch-europäische Verhältnis. Dasha Burns hat den amerikanischen Präsidenten interviewt. Vielen Dank für die Einblicke. Vertraulich, natürlich.